Deutschlandfunk. Der Tag.
Willkommen zu Der Tag, heute wieder mit Dirk-Oliver Heckmann. Hätten Sie es erkannt? Ich gebe zu, ich nicht. Aber das ist die Nationalhymne von Nordkorea. Hört man ja auch nicht alle Tage. Heute allerdings schon, denn heute und morgen findet der zweite Gipfel zwischen Donald Trump und Kim Jong-un statt. Diesmal in Hanoi, Vietnam. 8 Monate nach dem ersten Treffen, das in die Geschichte einging, weil das vorher schlicht nicht denkbar war. Donald Trump, er ist ja durchaus für die ein oder andere 180-Grad-Drehung bekannt. Im Wahlkampf, da konnte Trump noch nicht genug vor dem Raketenmann Kim Jong-un warnen.
And by the way, Rocket Man should have been handled a long time ago. Little Rocket Man.
Der Raketenmann Kim Jong-un, dem man übrigens mit Feuer, Zorn und Macht begegnen werde.
And as I said, they will be met with fire, fury and frankly power, the likes of which this world has never seen before.
Nach seinem ersten Treffen mit Kim in Singapur vor 8 Monaten hörte sich das allerdings plötzlich ganz anders an. Hier Trump nochmal von vor 2 Tagen.
Now where are we now? No missiles, no rockets, no nuclear testing. We've learned a lot. But much more importantly than all of it, much more important, much, much more important than that, is we have a great relationship. I have a very good relationship with Kim Jong-un.
Mal schauen, welchen Tönen sich Donald Trump dieses Mal bedient am Ende des US-Nordkorea-Gipfels. Außerdem in der heutigen Folge, was sind die Themen, die in Medien und Öffentlichkeit im vergangenen Jahr zu kurz gekommen sind? In unserem Funkhaus hier in Köln, da haben wir die Top 10 der vergessenen Nachrichten vorgestellt. Starten wir mit dem Politthema des Tages, dem Gipfeltreffen zwischen Trump und Kim. Ist ja schon erstaunlich, wie schnell man sich daran gewöhnen kann, dass es überhaupt dazu kommt. Denn bis vor 8 Monaten ist es zu so einem Treffen nie gekommen. Die USA hatten es ja immer abgelehnt, auf gleicher Augenhöhe mit dem nordkoreanischen Machthaber zu verhandeln. Aber das hat sich ja mit Trump geändert. Und darüber konnte ich reden mit Professor Hannes Mosler vom Institut für Korea-Studien an der FU Berlin. Er hat vor 3 Jahren zuletzt Nordkorea besucht und ich habe ihn erstmal gefragt, was er denn da gesehen hat, wie er das Land beschreiben würde.
Ja, ich war damals mit meiner Kollegin als Vertreter der Freien Universität nach Nordkorea gereist, um offizielle Beziehungen mit der dortigen Kim Il-sung-Universität anzubahnen. Also auch Universitäten in Nordkorea sind offensichtlich stark an Internationalisierung interessiert. Wir hatten dort sehr gute Gespräche und konnten uns eben auch im Land ein wenig umschauen. Hauptsächlich waren wir natürlich in der Hauptstadt Pyongyang und auch immer in Begleitung unserer Gastgeber. Aber nun, einerseits hat sich das Bild bestätigt, das man von Nordkorea durch die Medien hat. Das Stadtbild ist relativ grau, Ähnlichkeit zu Ostblockländern sind auffallend und einerseits, gleichzeitig jedoch andererseits war bereits damals, das ist jetzt auch schon 4 Jahre her, der Fortschritt deutlich zu erkennen. Also hochmoderne, neue, bunte Hochhäuser prägen da bestimmte Teile des Pyongyanger Stadtbildes und die Pyongyanger selbst sind sehr geschäftig unterwegs. Die Mode der Businessfrauen zum Beispiel dort ist zum Teil nicht von der Mode von südkoreanischen Frauen in Seoul zu unterscheiden. Okay. Handys überall und vor allem viele Autos, einschließlich, und das ist ganz interessant, mindestens 5 Taxiunternehmen. Die konnte ich an den verschiedenen Farben der Taxis erkennen. Und das war natürlich dann schon überraschend.
Aber es heißt doch immer, dass Nordkorea bitterarm sei. Die Welthungerhilfe spricht von einer Ernährungskrise. Die Kalorienrationen seien jetzt halbiert worden.
Ja, das habe ich auch gelesen und ich kann mir auch vorstellen, das ist ja eine Meldung, die von Nordkorea an die UN gegeben wurde, mit der Bitte um Hilfe. Ich kann mir vorstellen, dass es auch durchaus stimmt. Das ist die eine Sache, die sie natürlich, das Problem, das sie haben, und das, denke ich, besteht weniger in Pyongyang natürlich, und da war ich vor allem, sondern eher das ist ein Problem der Gesellschaft, der Menschen auf dem Land. Mhm. Aber ich glaube, dass das jetzt nicht ganz so dramatisiert werden muss, weil Nordkorea hat in den letzten Jahrzehnten das Überleben geübt und eingeübt. Also die sind da so gut drin, selbst mit den ganzen Sanktionen jetzt, auf die das sicherlich auch zurückzuführen ist zum Teil, können sie überleben. Sie können nur nicht wachsen. Und das ist natürlich deren erklärtes Ziel jetzt.
Mhm. Herr Mosler, vor 8 Monaten, da haben sich Trump und Kim ja in Singapur getroffen. War das erste Treffen eines US-Präsidenten mit dem nordkoreanischen Machthaber. Trump hat das ja damals als historischen Erfolg gefeiert, aber so durchschlagend waren die Ergebnisse damals nicht, oder?
Nun, das kommt darauf an. Also ich würde die Frage anders formulieren. Wie viel haben diese Vereinbarungen von Singapur bisher gebracht
für den
Friedensprozess? Und dann kann die Antwort relativ klar ausfallen, nämlich sehr viel.
Okay.
Weil bisher haben keine nennenswerten Provokationen mehr stattgefunden. Selbst die Rhetorik hat sich bis auf kleine Ausnahmen vom Negativen komplett ins Positive gewendet. Und es ist ein nie dagewesener Schwung in diese Verhandlungen gekommen. Natürlich hauptsächlich zwischen den USA und Nordkorea, aber auch unter den anderen direkt beteiligten Akteuren wie Nordkorea und Südkorea, China. Japan und Russland sind ein bisschen passiver, aber es ist auf jeden Fall Schwung hineingekommen. Und wichtig ist hier, dass diese eben häufig als zu vage beschriebenen Vereinbarungen von Singapur in ihrer Vagheit genau den richtigen Effekt erzielt haben, nämlich Raum geschaffen haben für weitere Verhandlungen. Und solange verhandelt wird, wird nicht gedroht oder geschossen. Und noch entscheidender ist hier, dass zwischen den USA und Nordkorea tatsächlich ein reger Austausch auf verschiedenen Ebenen stattgefunden hat. Das heißt natürlich nicht, dass jetzt in Hanoi Entscheidungen getroffen werden können, die diese Probleme sofort und ein für alle Mal aus der Welt schaffen können. Sicherlich nicht. Aber durch die Verhandlungen und Entscheidungen in Singapur hat eine bisher noch nie dagewesene Situation geschaffen, in der Trump und Kim nun kleine, aber entscheidende Schritte in Richtung Normalisierung und Frieden machen können.
Das heißt, Sie würden sagen, Trump, das hat er nicht so schlecht gemacht?
Das hat er auf jeden Fall gut gemacht, aber da gehören ja immer mindestens 2 dazu, also auch der Kim Jong-un. Und wenn nicht sogar 3, weil ohne den südkoreanischen Präsidenten Moon Jae-in ist das Ganze ja gar nicht denkbar gewesen. Da gehören alle 3 dazu und die muss man beglückwünschen, dass sie es bisher so gut geschafft haben. Ja.
Was motiviert denn den Nordkoreaner Kim, womöglich sogar auf sein Atomprogramm zu verzichten? Oder will er das überhaupt? Das ist ja im Prinzip seine Lebensversicherung gewesen immer.
Das ist richtig. Es gibt da 2 Aspekte, einmal einen kurzfristigen und einmal einen langfristigen. Das kurzfristige sind die Sanktionen und das langfristige ist dann ein Friedensvertrag, wie wir alle wissen. Bei den Sanktionen ist ganz klar, steht im Vordergrund, ich hatte eben schon gesagt, überleben können die Nordkoreaner auch mit den Sanktionen jetzt, mit den sehr starken Sanktionen, aber sie wollen nach vorne, sie wollen sich weiterentwickeln. Natürlich will Kim Jong-un auch überleben, sein Regime als autoritäres Regime will überleben. Und wir wissen ja, dass es mittlerweile in Nordkorea auch eine Mittelschicht gibt, eine wachsende, die entsprechende Forderungen stellt an die Führung. Sie wollen ihren Lebensstandard halten oder sogar verbessern. Und das hat auch Kim Jong-un bei seinem Amtsantritt versprochen. Und darin sieht er auch die nötige Unterstützung für sein Regime innenpolitisch, sodass er auf Wachstum setzt. Und dazu haben wir schon viele Reformchen und Reformen in Nordkorea gesehen, die relativ erfolgreich sind. Nur wenn er das fortsetzen möchte, wenn er eben sein Land normalisieren möchte und voranbringen möchte, dann müssen die Sanktionen zumindest gelockert werden, wenn nicht komplett verschwinden. Und das ist kurzfristig das Hauptziel, weshalb er sehr interessiert ist, sich mit den USA an einen Tisch zu setzen und anzubieten, eben sein Waffenarsenal, und das ist wichtig, Stück für Stück abbauen will.
Zug um Zug sozusagen. Herr Mosler, jetzt kommt die Frage der Fragen. Wie optimistisch sind Sie denn, dass da jetzt in Hanoi was Greifbares rauskommt?
Relativ optimistisch. Wir dürfen auch hier wieder, wie in Singapur, nicht zu viel erwarten. Wir sollten realistische Ergebnisse erwarten. Und beiden Seiten ist klar, sie müssen jetzt auch was vorlegen. Kim Jong-un nach innen, er muss überzeugen, er muss seine Konkurrenten innerhalb Nordkoreas, die Hardliner, überzeugen, dass er wirklich was herausverhandeln kann mit den USA. Und Trump, wir wissen, in welcher Bredouille er innenpolitisch ist, er muss auch was vorweisen. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass jetzt nächste Schritte gemacht werden, wie zum Beispiel die häufig schon angedachte, zitierte Erklärung der Beendigung der Kriegshandlung auf der Koreanischen Halbinsel. Das ist noch kein Friedensvertrag, das ist dann, kommt danach, aber das wäre ein ganz wichtiger erster Schritt. Und dann in Hinsicht auf die Normalisierung der Beziehung zwischen den USA und Nordkorea könnte ich mir vorstellen, dass gegebenenfalls beschlossen wird, in Washington und Pyongyang sogenannte Verbindungsbüros einzurichten als Konkretisierung dieser Normalisierung der Beziehung.
Ist schon unglaublich, ne? Wie sich dann doch Dinge entwickeln, hätte man vorher überhaupt nicht gedacht. Da muss man sich manchmal in die Augen reiben.
Genau, aber das ist auch nur möglich durch eben diese unkonventionelle Art, mit der dann Trump eingegangen ist auf die Einladung oder die Vermittlung von Moon Jae-in aus Südkorea mit Kim Jong-un. Und beide haben entsprechende eben Interessen, die sich jetzt, hoffentlich so weit entwickelt haben, dass diese Dinge unter Dach und Fach gebracht werden können.
Genau, hoffentlich haben sie noch schön eingeschoben. Das Thema bleibt uns erhalten und ich würde sagen, wir bleiben in Kontakt.
Ja, sehr gerne.
Danke, Hannes Mosler.
Deutschlandfunk.
Uhr, die Nachrichten, zunächst die Übersicht.
Im Konflikt um keine Angst, Sie haben sich nicht verhört. Das waren die Deutschlandfunk-Nachrichten von heute 10 Uhr. Wenn Sie den Deutschlandfunk hören und ich gehe mal davon aus, dann wissen Sie, die Nachrichten sind das feste Gerüst unseres Programms. 24 Stunden rund um die Uhr halten wir Sie auf dem Laufenden. Es gibt allerdings auch Themen, die sind wichtig und kommen in den Medien nicht oder nicht ausführlich genug vor. Die Initiative Nachrichtenaufklärung gibt deshalb zusammen mit dem Deutschlandfunk seit ein paar Jahren die Top 10 der vergessenen Nachrichten heraus. Heute Vormittag sind sie im Funkhaus Köln präsentiert worden und mein Kollege Marco Bertolaso, Chef unserer Nachrichtenredaktion, hat mich hier im Podcaststudio besucht.
Ich freue mich hier zu... Endlich! Mein Gott, ihr macht diesen fucking Podcast jetzt.
Ist das Premiere?
Ja, zum ersten Mal.
Und ja,
das ist definitely zu spät. Aber
dann starten wir doch gleich. Marco, diese Initiative Nachrichtenaufklärung, was ist das? Hört sich ja ein bisschen nach Geheimdienst an.
Ja. Boah, vielleicht ist es das auch. Also ich kenne die ja schon ein paar Jahre, aber vielleicht habe ich noch nicht alles da durchleuchtet. Nachrichtenaufklärung, finde ich, ist ein cooles Wort, obwohl Aufklärung ja, wie du sagst, ein bisschen in Richtung BND geht. Eigentlich ist es so, dass das eine harmlose, wirklich wahrscheinlich sogar steuerlich begünstigte NGO, beim Deutschlandfunk sagen wir ja nicht Regierungsorganisation,
eingetragener
Verein, hoffentlich länger als Attac. Ja, und was die machen, ist was es in den USA schon 40 Jahre gibt. Da gibt es das Project Censored, das ist eine Initiative, die da eben schon vor Jahrzehnten angefangen hat, die Informationen und Nachrichten eines Jahres daraufhin zu untersuchen, was so unter den Tisch fällt, aus welchen Gründen auch immer unter den Tisch fällt. Und in Anlehnung daran hat sich vor 20 Jahren in Deutschland die Initiative Nachrichtenaufklärung gegründet. Das ist ein Projekt, was von vielen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, Kommunikationswissenschaftler, Journalismuswissenschaftler und andere getragen wird, wo aber, und das finde ich ganz toll daran, wo nicht nur da irgendwelche älteren weißen Männer da was verhandeln, sondern wo wirklich die Studentinnen und Studenten Seminare einbezogen werden und die auch mit den Themen arbeiten.
Okay, und dann gibt es am Ende diese Top 10 der vergessenen Nachrichten. Wie kommt die genau zustande? Ganz kurz?
Ganz kurz ist es so, dass man das ganze Jahr über, also du und ich, wir könnten das auch machen, bei der Initiative Nachrichten Themen einreichen kann. Mhm. Ich habe heute erfahren, die Hälfte geht weg, weil das querulanten Psychopathen, so drückte sich der Leiter aus. Aber die Themen, die...
Anders als wir.
Anders als wir, ja klar, jedenfalls. ja, definitely anders als wir. Und die Themen, die dann Substanz zu haben scheinen, werden dann an verschiedene Unis in Deutschland gegeben und die werden dann von Seminaren nachrecherchiert und belegt, ob wirklich da was dran ist. Dann kommt noch ein zweiter Arbeitsgang drüber, so ein bisschen statistisch mit Computern. Ist das Thema wirklich zu dünn in den Nachrichten gewesen? Und am Ende entscheidet eine Jury mit Experten, Wissenschaftlern und die legen dann die Top 10 vor.
So, jetzt haben wir diese Top 10 fürs vergangene Jahr.
Genau,
formuliert sie. Was ist da ganz oben?
Ja, ich war auch ein bisschen überrascht. Ich nehme mal das erste Thema. Das war Jefta, die Argumentation, also das Japan. panisch-europäische Free-Trade-Handelsabkommen.
Okay, hat vielleicht auch noch nicht jeder schon gehört von?
Ja, genau. Und das ist ja gerade der Witz dabei, ja, dass die Initiative Nachrichtenaufklärung sagt, in Deutschland haben sich alle aufgeregt über TTIP, das mit den USA hätte sein sollen, gut, und genau, ein paar andere. Ja. So, und dann wird ein fast baugleiches Handelsabkommen mit Japan gemacht, was den größten Wirtschaftsraum der Welt konstruiert, aber auch mit all seinen Tücken, die es haben kann. Mhm. Keiner berichtet drüber. Das ist also das erste Thema. Das zweite hat ein bisschen was, hat auch wieder was mit der EU zu tun. Da geht es darum, dass in einiger Zeit, wir haben irgendwann dann auch mal darüber berichtet, die Fluggastdaten gesammelt werden.
Innerhalb Europas.
Innerhalb Europas, ja, genau. Wenn du beispielsweise von hier nach Barcelona fliegst, ja, ja, oder wie auch immer man das aussprechen mag, ja, ja, dann bist du gescreent, und wenn du andere Dinge machst, ähnlich so. Und da fand die Initiative Nachrichtenaufklärung, dass, obwohl das eklatante Sammelwut ist, dass darüber zu wenig in den Medien berichtet wurde, obwohl es uns ja eigentlich alle angeht.
Und im Vergleich auch zu den Fluggastdaten, die dann von den USA erhoben wurden.
Ganz genau.
Ja, ja. Haben wir angefangen, da war es ein großer Skandal, dann in Europa war es weniger Thema.
Genau, also sagen, in Europa Gutes sammeln, mit den Amerikanern Böses sammeln. Und
okay,
warum ist das so?
Thema, ja, Nummer drei?
Ja, Thema Nummer drei geht es auch. Das ist ein Thema, was mich so ein bisschen überrascht hat. Es fängt nämlich in der Überschrift an mit Venezuela. Da wissen wir ja alle, dass darüber tagtäglich berichtet
schon
wird.
Schon ein starkes,
ja,
Thema überall.
Schon ein starkes Thema. Aber das Vergessene aus Sicht der Jury war, dass wir uns so wenig mit dem Völkerrecht beschäftigen. Juan Guaido hat sich als Parlamentspräsident mit Verweis auf die nicht korrekte Wahl Maduro II zum amtierenden Präsidenten erklärt. Das kann man noch machen, sagen Völkerrechtler. Aber eine Anerkennung dann, wie von Deutschland, wie von Brüssel, das sei doch etwas Eigenartiges. Anerkannt würden Staaten, die sich neu gründen und so weiter. Aber dahinter wittert die Initiative Nachrichtenaufklärung einen politischen Akt, der da verbrämt wird und mit dem Völkerrecht nicht zusammenpasst, und das werde zu wenig in Deutschland hinterfragt.
Vielleicht auch hier im Deutschlandfunk. In der Tat, das ist so ein Aspekt, der mir jetzt auch ein bisschen neu ist. Das alles Themen, die auch bei den Deutschlandfunk-Nachrichten zu kurz gekommen sind. Was würdest du sagen?
Naja, wir haben ja den Vorteil dadurch, dass wir mit der Initiative kooperieren, dass wir die Themen von denen dann halt immer auf dem Schirm haben. Ich sage immer, die Initiative Nachrichtenaufklärung geht einmal im Jahr auf die Suche nach vergessenen Nachrichten. Wir machen das jeden Tag, jedenfalls, wenn es gut läuft. Und wir rufen auch Hörerinnen und Hörer, Nutzerinnen und Nutzer auf, uns Meldungen zukommen zu lassen, Themen, die wir dann in einem ähnlichen Vorgang halt ohne die Unis recherchieren, weil wir ja davon leben, dass wir nicht als verkürzt, als Lückenpresse, das ist ja dieser böse Begriff analog zur Lügenpresse, eine Lückenpresse, die eben nur das meldet, was ihr gerade reinpasst, dass wir das eben nicht sind. Und das ist für uns ganz wichtig. In dem Zusammenhang, du wolltest was sagen?
Nee, mach
doch gerne,
genau,
du bist der Moderator.
Genau, und da bekommt ihr eine Menge Hinweise dann auch von außerhalb. Würdest du dann den Eindruck bestätigen, des Vertreters der Initiative
Nachrichtenaufklärung,
dass sich sehr viele Leute melden, wo man sagt, okay, das kann man zur Seite legen?
Also ich glaube, den Hörerinnen und Hörern dieses Podcasts, wie generell denen des Deutschlandfunks, kann man schon bestätigen, dass sie oft sehr engagierte, manchmal auch emotionale, aber dann doch wirklich gute Leute sind, die ein Thema haben. Das muss uns jetzt nicht immer passen, der Vorwurf, der an uns gerichtet wird. Aber es sind in der Regel sind es Themen, die schon relevant sind. Und das sind Dinge, die wir dann wirklich mal angehen und anpacken. Also das ist hat schon ein gewisses Level, meine Damen und Herren, die Sie uns zuhören, das Ihnen als Kompliment.
Okay, Marco Bertolaso, schönen Dank. Und wenn Sie Hinweise haben für uns, für den Podcast, immer gerne. Deutschlandfunk, der Tag. Das war schon wieder bei der Tag, heute mit Dirk Oliver Heckmann. Morgen ist Weiberfastnacht. Fastelovend, sagt man dazu in Köln. Also absoluter Ausnahmezustand hier im Rheinland. Und trotzdem sind wir wie gewohnt am Start, beziehungsweise Jasper Barenberg ist es, mein Kollege. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.